Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Asylanträge durchwinken und dafür irgendwie belohnt werden, mit Feinessen gehen. Das ist der Verdacht gegen das Bremer BAMF. Mitarbeiter der Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge sollen in hunderten Fällen zweifelhafte asylrechtliche Entscheidungen zugunsten der Antragsteller getroffen haben. Was steckt hinter diesem Skandal? Darüber sprechen wir in dieser Podcast-Episode des Updates. Außerdem Thema: das Schild- und Schwert-Festival in Ostritz, ganz im Osten Deutschlands. Das klingt nach einem netten Asterix-Treffen, ist aber eines, bei dem sich Neonazis aus verschiedenen Ländern versammeln.
Also es gibt Musik, heute Abend Balladen stehen auf dem Programm, morgen spielen dann einschlägige rechtsextreme Bands. Aber es gibt auch Kampfsportveranstaltungen, es gibt eine Tattoo-Convention.
Außerdem fragen wir uns in dieser Podcast-Episode an diesen Hitzetagen, was eigentlich alles möglich ist, um Schweißflecken zu verhindern. Es gibt da medizinische Methoden.
Es ist keine Methode, wo man sagt, das ist wie Wellness. Es ist schon so ein bisschen Leiden erforderlich, um diesen starken Schwitzeffekt loszubekommen.
Sehr, sehr spannende Möglichkeiten, die sich da einem bieten, wenn man sehr, sehr viel schwitzt. Schwitzt euch gut rein ins Wochenende mit dem Podcast des Updates. Am 20. April 2018.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wer beim BAMF arbeitet, beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, der hat zum Teil ziemlich viel Verantwortung, denn es geht um das Schicksal von anderen Menschen. Dort wird über Asylanträge entschieden, also Stempel drauf angenommen oder Stempel drauf abgelehnt. Und wichtig ist dann natürlich, dass das fair und nach den geltenden Gesetzen abläuft und das gut geprüft wird und dass man solche Entscheidungen nicht durch Geld zum Beispiel erkaufen kann. Heute, Riesenskandal, beim BAMF gibt es den Verdacht auf Korruption. Im Zentrum des Ganzen eine mittlerweile suspendierte BAMF-Mitarbeiterin der Außenstelle Bremen. Und das dröseln wir jetzt mal auf hier in Deutschlandfunk Nova zusammen mit unserem Korrespondenten im Hauptstadtstudio Volker Findhammer. Volker, was wird der Mitarbeiterin genau vorgeworfen?
Ja, es geht hier um eine Geschichte, die liegt schon anderthalb Jahre zurück. 2013 soll diese Mitarbeiterin zusammen mit anderen in mehr als 1200 Fällen Asyl gewährt haben, obwohl die Voraussetzungen dafür möglicherweise nicht vorlagen. Und in den überwiegenden Fällen soll es sich dabei um Jesiden gehandelt haben aus Syrien. Das hat zumindest die Sprecherin der Staatsanwaltschaft in Bremen erklärt. Und die wurden wohl, und das ist der Vorwurf, explizit nach Bremen geschleust, um dort eben ihre Asylanträge genehmigt bekommen oder bewilligt zu bekommen. Und das hat wohl funktioniert, bis das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge selbst auf den Fall gekommen ist, die Frau suspendiert hat bzw. auf eine andere Stelle gesetzt hat. Und jetzt wird dagegen ermittelt, weil es sich, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft, um einen bandenmäßige Verleitung zur missbräuchlichen Asylantragstellung handeln soll. Das wirft ihr die Staatsanwaltschaft vor und in dieser Hinsicht wird jetzt auch ermittelt.
Weiß man denn, warum sie das gemacht hat?
Ja, die Motivlage ist jetzt wirklich ganz schwierig zu ermitteln. Da wird man jetzt mal schauen müssen, was die Ermittler ans Tageslicht bringen. Denn wenn es sich konkret um Jesiden handeln sollte, die in Bremen bevorzugt behandelt wurden, dann macht das ein wenig skeptisch, denn es gab schon eine kleine Anfrage der linken Abgeordneten Ulla Jelpke, die hat herausgefunden, dass gerade die Jesiden in der Zeit zwischen 2013 und 2016, dass sie eine besonders hohe Anerkennungsquote in Deutschland hatten. Das sind ja die verfolgten Christen in Syrien gewesen. Insofern gäbe es auf den ersten Blick keinen zwingenden Grund, warum das ausgerechnet in Bremen geschehen musste, warum diese Menschen dahin und durchgeschleust werden mussten. Also da wird man tatsächlich abwarten müssen, zu welchen Erkenntnissen die ermittelnden Behörden in diesem Fall kommen. Ob man da von einer klassischen Schleuserkriminalität sprechen könnte, auch das wird man noch schauen müssen. Es gibt ja den Vorwurf, da sei auch Bestechlichkeit im Raum. Alles, was bislang bekannt wurde, ist, dass es sich um Restaurantbesucher handelte als Gegenleistung. Also möglicherweise gibt es da auch verdeckte politische Motive, aber das ist jetzt alles Spekulation. Da wird man wirklich abwarten müssen, was die Ermittler zutage fördern.
Was passiert denn jetzt mit den Menschen, die schon einen genehmigten Asylantrag haben, wird da jetzt nochmal neu geprüft und nochmal neu entschieden?
Ja, da hat zumindest der Staatssekretär im Bundesinnenministerium Stefan Meyer von der CSU gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland erklärt, dass die in Bremen ergangenen Anerkennungsbescheide jetzt schnellstmöglich überprüft werden sollen und gegebenenfalls werden die auch zurückgenommen, wenn es keinen tatsächlichen Rechtsgrund dafür gibt. Wenn es sich tatsächlich in meisten Fällen um Jesiden handeln sollte, ist das aber relativ unwahrscheinlich, dass also jetzt eine große Anzahl von den ergangenen Bescheiden da zurückgenommen würden, weil die Jesiden hatten tatsächlich einen hohen Anerkennungsstand.
Die Ermittler, ermitteln die denn jetzt nur regional? Ist es ein regionales Ding oder wird da auch bundesweit ermittelt?
Ja, das BAMF hat ja ohnehin schon vor einigen Jahren angefangen, seine Kontrolltätigkeiten zu verstärken. Es gilt in diesen Asylverfahren mittlerweile das Vier-Augen-Prinzip. Also der eine prüft den Fall und er wird aber von einer anderen Person nachher entschieden und nicht von der gleichen Person, um eben gerade diese möglichen Korruptionsanfälligkeiten zu vermeiden. Da musste allerdings heute die Sprecherin des Bundesinnenministeriums eingestehen, dass das nicht immer der Fall ist, dass es dann doch manchmal eine Person macht. Aber man ist beim BAMF zumindest versucht, diesen Korruptionsfällen verschärft nachzugehen. Und ich gehe natürlich davon aus, dass solch ein Fall, wie er jetzt da in Bremen überprüft wird, dass der natürlich dazu führt, dass man an vielen Stellen nochmal genauer hinschauen wird, ob dieses Vier-Augen-Prinzip, was hier vorgeschrieben wurde, ob das tatsächlich so auch eingehalten wird.
Zu den Hintergründen des BAMF-Skandals war das unser Korrespondent Volker Findhammer in Berlin.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Schild und Schwert. Ein beschauliches Mittelalter-Festival ganz am östlichen Rand von Deutschland. Könnte man meinen, im kleinen Städtchen Ostritz in Sachsen, nahe der Grenze zu Polen und Tschechien. Allerdings ist Schild und Schwert sowas wie ein Musikfestival, aber auch gleichzeitig ein Treffen der Neonazi-Szene. Und Ostritz ist seit heute, diesem 20. April, Hitler-Geburtstag, Gaststädtchen des Ganzen. Rund 2300 Einwohner leben dort in Ostritz. Und unser Deutschlandfunk-Nova-Reporter Bastian Brandau ist dort heute. Bastian, das Festival, das soll ja in dem Hotel Neißeblick stattfinden. 1000 Teilnehmer wurden im Vorfeld erwartet. Ist das nach wie vor realistisch? Passen die da alle rein? Kommen welche?
Ja, also es kommen welche. Es ist so ein langsames Ankommen hier heute Abend in Ostritz. Die fahren die Autos vorbei, wo einige ganz klar durchblicken lassen, dass sie eben zu diesem Neonazi-Festival wollen, indem sie ja durch ihre Kleidung und durch ihr Auftreten. Und man muss dazu sagen, es gibt dieses Hotel, aber das Hotel, da ist eben noch ein großes Gelände, ein ehemaliges Industriegelände dran. Und da ist sogar Platz für mehrere tausend Personen im Prinzip. Aber ja, diese Zahl von 1000 wird immer wieder genannt. Ob das nun realistisch ist, sei mal dahingestellt. Viele werden auch erst morgen anreisen, denn die Leute, die kommen ja nicht nur aus ganz Deutschland zu diesem Neonazi-Festival, so heißt es, sondern eben auch aus den Nachbarländern, aus Polen und Tschechien, auch von russischen Gästen war hier schon die Rede.
Wird beim Schild- und Schwert-Festival nur Musik geboten oder was steht da sonst noch auf dem Programm?
Ja, also es gibt Musik, heute Abend Balladen stehen auf dem Programm, morgen spielen dann einschlägige rechtsextreme Bands, aber es gibt auch Kampfsportveranstaltungen, das wird immer wichtiger in der Szene, es gibt eine Tattoo-Convention und es gibt ja so diese Art von Merchandise, also man kann sich einschlägige T-Shirts kaufen und die Zeitschriften und die Zeitungen der Szene, die sind auch präsent, also das ist so der Mix dieses Festivals.
Wie positionieren sich die Einwohner von Ostritz zu diesem Festival?
Ja, das ist unterschiedlich. Also es gibt welche, unter anderem eben die Bürgermeisterin voran, die haben hier ein Friedensfest organisiert, eben gegen diese Neonazi-Veranstaltung auf dem Marktplatz. Das beginnt demnächst. Das ist so eine Art Familienfest, parteiübergreifend mit Programmpunkten wie Bands, aber auch Chören oder eben ja, Spiel für die Kinder, solche Sachen. Die sagen eben ganz eindeutig, wir wollen hier keine Nazis in Ostritz und in der Region. Aber es gibt auch Bewohner, wenn man mit denen redet, dann sagen die, ich war auch schon unter der Woche hier, dann sagen die, na gut, was soll die ganze Aufregung, lass die Rechten da hinten doch einfach ihr Festival abhalten, das ist kein Problem. Und das Problem sehen viele eben, dass er durch Linke kommt, denn auch die führen hier eben eine Gegenveranstaltung durch ein Festival, rechts rockt nicht. Also es gibt durchaus hier Ostritzer, die sind, ich will nicht sagen aufgeschlossen, aber denen wäre es am liebsten, die Neonazis würden hier in Ruhe auf ihrem abgegrenzten Gelände feiern und alles würde sozusagen hinter geschlossenem Vorhang stattfinden.
Früher war vielleicht eher das Hinterzimmer in der Kneipe Treffpunkt von so Neonazi-Gruppen. Heute ein offizielles, größeres Festival auf so einer großen Fläche. Nimmt die Zahl rechtsextremer Veranstaltungen so verglichen in den vergangenen Jahren zu?
Es gibt zumindest eine Steigerung von 2016 nach 2017 bundesweit, aber auch in Sachsen. Und das ist eben eine Tendenz, sagen Beobachter der Szene, dass man eben versucht, nicht mehr irgendwo in irgendwelchen dunklen Hinterzimmern oder in kleineren Räumen irgendwo versteckt zu spielen, sondern dass man sich zeigt, dass man eben ja auch eine gewisse Medienanziehung erwirkt, dass darüber berichtet wird. Das ist eben wichtig für die Szene, um sich hier zu vernetzen, um aber auch attraktiv zu wirken und eben um auch Nachwuchs zu rekrutieren. Also das ist eine Entwicklung, die beobachtet werden kann, dass größere öffentliche Festivals veranstaltet werden, zum Beispiel im vergangenen Jahr auch in Thema. Da waren ja noch deutlich mehr Neonazis, als jetzt hier erwartet wurden. Da waren mehrere tausend in Thüringen und hier eben rechnet man mit etwa 1000.
Wir erinnern uns, das war das Festival, wo der Hitlergruß gerufen wurde und gezeigt wurde, richtig?
Genau.
Neonazi-Treffen.
Das war vergangenes Jahr in Thüringen.
Jetzt in Ostritz. Ab heute live unser Deutschlandfunk Nova Reporter. Dort in Ostritz hat die Lage vor Ort beschrieben.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir haben gerade schon drüber gesprochen, über das Neonazi-Festival Schild und Schwert, das gerade im sächsischen Ostritz stattfindet. Vergangenes Jahr, da gab es das bisher größte Neonazi-Konzert im thüringischen Thema. Da hat die Polizei mehr als 40 Strafanzeigen aufgenommen, weil auf diesem Konzert verfassungsfeindliche Symbole gezeigt wurden. Es gab Verstöße gegen das Waffengesetz und auf Videos war zu sehen, wie manche sogar den Hitlergruß gezeigt haben. Rahel Klein aus unserem Team. Da fragt man sich ja doch immer wieder, wenn man weiß, wie solche Konzerte ablaufen und solche Veranstaltungen, wieso das überhaupt erlaubt ist in Deutschland.
Ja, Verbote sind dabei ganz, ganz schwierig durchzusetzen, weil die Veranstalter diese Festivals oder Konzerte als politische Versammlungen anmelden und auch politische Redner einladen. In Ostritz soll ja jetzt unter anderem auch NPD-Politiker Odo Vogt auftreten, er ist da eingeladen. Und dadurch, dass das Schild- und Schwert-Festival dann eine politische Versammlung ist, und da liegt es eben im Recht auf Versammlungsfreiheit. Die steht unter einem besonderen Schutz des Grundgesetzes und solche Versammlungen sollen eben zur öffentlichen Meinungsbildung beitragen und nicht einfach unterhalten. Und der Schutz der Meinungsfreiheit wiegt dann eben so hoch, dass du diese Konzerte nicht einfach verbieten kannst.
Das heißt, wenn da politische Inhalte verbreitet werden, ist es okay.
Genau, wenn die unter den Schutz der Meinungsfreiheit fallen, dann ja. Wenn jetzt natürlich volksverhetzende Äußerungen da fallen, die Redner oder Konzertteilnehmer sich strafbar machen, indem sie den Hitlergruß zeigen, wie letztes Jahr in Thema oder so, dann muss die Polizei das natürlich strafrechtlich verfolgen, aber das weiß sie vor der Veranstaltung natürlich nicht, ob das jetzt passiert.
Ich erinnere mich an die Diskussion, auch wenn bei einem Konzert dann Eintritt genommen wird, dann ist das nicht einfach eine kommerzielle Veranstaltung, sondern fällt auch unter diesen Schutz der Versammlungsfreiheit, oder?
Ja, das ist halt ein bisschen strittig. Letztes Jahr hatte das zuständige Landratsamt in Thüringen versucht, das Konzert in Thema zu verbieten. Und die hatten auch argumentiert, die Versammlungsfreiheit wird hier für eine kommerzielle Veranstaltung genutzt. Aber damit sind sie eben vor den Richtern gescheitert. Aber man muss wirklich sagen, diese Frage ist grundsätzlich strittig, nicht vollständig geklärt. Dieses Jahr ist auch in Thema wieder ein Konzert geplant. Das ist aber jetzt aus Naturschutzgründen erstmal verboten worden. Da hat man es dann also mit einem anderen Argument versucht, war auch erstmal erfolgreich. Die Veranstalter haben aber schon gesagt, dass sie dagegen noch vorgehen wollen.
Neonazi-Konzerte oder auch Festivals können nicht einfach verboten werden. Die meisten werden als politische Versammlungen angemeldet und unterliegen deshalb dem Recht auf Versammlungsfreiheit, was ja ein wichtiges Recht ist in unserem Land.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Genau vor 19 Jahren, um diese Uhrzeit, in der Stadt Columbine. Wir sind 8 Stunden in der Zeit zurück, also 10.36 Uhr. Da war die Welt noch in Ordnung für Rachel Scott, Kellyanne Fleming und die anderen 10 Schüler und den Lehrer Dave Sanders. Wenige Stunden später waren alle tot. Opfer des Amoklaufs an der Columbine High School. Heute, 19 Jahre später, wollen Schüler von mehr als 2000 Schulen in den USA zum National School Walkout um 10 Uhr Ortszeit ihre Schule verlassen und den Rest des Tages gegen die sehr liberalen Waffengesetze in den USA protestieren. Thorsten Teichmann, unser Korrespondent in Washington. Geht dieser Plan auf? Sind die Schüler heute auf den Straßen?
Es sind viele Schüler heute auf die Straßen gegangen. Sie haben die Schulen zum Beispiel hier in Gaithersburg in Maryland gegen 10 Uhr verlassen, sind raus mit selbstgemalten Plakaten in Richtung Sportplatz gezogen. Es sind einige hundert in der Schule gewesen, einige hundert auch hier in Washington an verschiedenen Plätzen. Zum einen vor dem Kongress, eine Demonstration mit Rednern, zum anderen auch vor dem Weißen Haus. Und die Forderung ist klar, strengere Waffengesetze, eine Veränderung. Denn gerade nicht nur mit Columbine, sondern auch unter den Eindrücken des jüngsten Attentats in Parkland vor einigen Wochen sind die Schüler immer noch sehr stark politisiert und verlangen eine Veränderung von den Abgeordneten hier in Washington.
Du sagst es, die Parkland-Überlebenden haben sich organisiert vor Wochen und bleiben dran an dem Thema. Wer sind die Organisatoren des National School Walkouts? Sind da auch Parkland-Überlebende dabei?
Da sind auch Parkland-Überlebende dabei. Auch in Parkland sind heute Schüler auf die Schule gegangen aus dieser High School und die haben gesagt, es kommt jetzt diesmal gar nicht darauf an, ob es wieder so viele sind wie beim letzten Walkout oder bei der Demonstration in Washington, wo es Zehntausende waren vor ein paar Wochen. Sondern es geht einfach darum, dass wir zeigen, wir bleiben dran an dem Thema. Wir wollen Veränderung. Wir wollen zeigen, dass wir nicht nachlassen, nicht locker lassen und dass Abgeordnete verstehen müssen, dass nur mit uns gemeinsam die Veränderung Einschränkungen möglich ist. So hat es heute hier eine Schülerin in Washington formuliert.
Was ist dein Eindruck? Steckt in diesen Protesten noch genügend Potenzial, um auf Dauer tatsächlich noch was verändern zu können? Oder wie äußern sich momentan die Politiker zu diesen Protesten?
Also richtig ist, Columbine ist 19 Jahre her. Aber auf der anderen Seite, dieser Protest, dieses laute Ausschreien, Rausschreien, dass etwas nicht stimmt in dem Land, das ist nach wie vor relativ neu. Und dass das so lange anhält, finde ich, ist bemerkenswert. Mhm. Um wirklich Veränderungen hier in Washington zu erreichen, zwischen Republikanern und Demokraten, die tief zerstritten sind, muss man aber noch länger durchhalten. Mindestens ein Jahr. Ich glaube, dann erst wird der Druck groß genug auf die Politik, dass sie etwas ändern muss. Wenn wir zum Beispiel in Richtung Midterm Elections im November gehen, wenn hier im Kongress Abgeordnete neu gewählt werden. Wenn dann die Schüler immer noch da sind und ihrem Ärger Luft machen, dann könnte das was werden.
Das Massaker an der Columbine High School, das war 1999. Auch damals gab es große Diskussionen um das liberale Waffenrecht in den USA. Ist die Zahl an sogenannten School Shootings seitdem eigentlich zurückgegangen oder eher gestiegen?
Gestiegen, sagen die Menschen hier in Amerika, und sie sagen auch, dass alle Schüler, die danach groß geworden sind, aufgewachsen sind mit dem Gefühl von School-Shootings, von Amokläufen in Schulen. Und eine Schülerin hat das hier vor dem Kongress heute ganz gut auf den Punkt bekommen.
We the people are officially pissed with opening up our phone to a new notification.
Wir sind angepisst jedes Mal, wenn wir die Nachricht auf unserem Telefon sehen über ein weiteres dieser sinnlosen Tragödien, sagt die Rednerin. Und dann?
The march is over, but this fight is not.
Auch wenn der Protestmarsch vorbei ist, der Kampf ist es nicht.
Deutschlandfunk Nova-Korrespondent Thorsten Teichmann in Washington über den National School Walkout, ein landesweiter Protest von Schülern gegen die Waffengesetze in den USA.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Na, stressige Woche gehabt? Vielleicht viel zu tun bei der Arbeit? Oder ihr wolltet immer schön pünktlich fertig sein, um abends noch grillen zu können? Na, muss man ja vorher vielleicht auch ein bisschen stressen. Und stressen ist nicht gut. Und viele wissen vor allem auch nicht so richtig, welche Konsequenzen Stress langfristig haben können. Das hat eine Studie der Uni Duisburg-Essen jetzt nochmal rausgefunden. Die haben mit Führungskräften, mit Arbeitsschutzexperten und Beschäftigten ein Stressquiz gemacht, weil die wissen wollten, was die so alle über die Folgen von Stress wissen und was man dagegen tun kann. Rahel Klein aus unserem Deutschlandfunk Nova-Team, was genau hat dieses Stressquiz ergeben?
Also das Wissen über die negativen Folgen von Stress ist bei allen noch ausbaufähig. Vor allem bei den Führungskräften, die haben am wenigsten Ahnung von einer gesunden Arbeitsgestaltung. Dass Menschen, die regelmäßig mehr als 10 Stunden am Tag arbeiten, ein höheres Risiko von einer Frühverrentung haben, das wussten immerhin 3/4 der Befragten. Aber nicht mal die Hälfte wusste, dass man eher dazu neigt, Antidepressiva und Aufputschmittel zu nehmen, wenn man so lange immer arbeitet. Und 10% haben sogar zugestimmt, dass sich der Körper an überlange Arbeitszeiten gewöhnt. Beim Thema chronischer Stress wusste die überwiegende Mehrheit nicht, dass Demenz im Alter befördert werden kann durch chronischen Stress. Und auch nur die Hälfte wusste, dass dadurch Rückenprobleme entstehen können.
Da ist also noch nicht so richtig viel Bewusstsein für da. Dann lass uns doch mal ganz konkret schauen, was kann man am Arbeitsplatz, sagen wir mal im Büro, tun, damit man nicht so viel Stress hat.
Also ganz, ganz wichtig ist Pausen machen. Gesetzlich steht dir nach 6 Stunden Arbeit ja eine Pause von 30 Minuten zu. Es ist aber ganz wichtig, auch immer wieder kleine Pausen zwischendurch zu machen, sagt Lars Adolf von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. Und dabei weg vom Schreibtisch.
Ideal wäre es zum Beispiel auch 5 Minuten Pausen pro Stunde mit Lockerungs-Dehnungsübungen zu praktizieren. Da schaut man dann nicht auf den Bildschirm, da tut man etwas für seine Gesundheit, für das Muskel-Skelett-System. Es ist gegebenenfalls präventiv und es ist auch eine wirkliche Ablenkung von der Aufgabe.
Weil nämlich in der Pause am Handy oder am PC Nachrichten zu lesen oder auch mal Facebook aufzumachen, das ist nur so semi-erholsam, sagt Lars Adolf.
Das lenkt ab. Also es ist vielleicht besser als nichts, aber das Gehirn wird natürlich sehr ähnlich beansprucht. Es geht um visuelle, textuelle Informationsverarbeitung und es ist nicht die optimale Pause, im Internet zu surfen.
Also in den Pausen Situation verändern, Umgebung verändern, mal kurz rausgehen, was essen, das ist gut.
So, merken wir uns, Pausen sind wichtig, weg vom Schreibtisch, was kann ich noch tun?
Ein vernünftiges Zeitmanagement ist gut. Mach dir so Tages-, Wochen- oder Monatspläne, dann weißt du genau, was du wann zu tun hast und kannst die Aufgaben nach und nach abarbeiten. Gut ist auch, wenn du deine Termine an die Leistungskurve deines Körpers anpasst.
Also morgens, wenn man noch fitter ist, die wichtigsten Sachen. Sachen machen.
Genau, ja. Da machst du die wichtigen, komplexen Aufgaben und dann so nach dem Mittag, wenn man manchmal in so ein Suppenkoma fällt, dann eher Routineaufgaben, Orgakram oder auch mal eine kleine Pause. Du kannst auch deine Gewohnheiten ändern, das schafft Abwechslung, ist gut. Fängt schon mit dem Weg zur Arbeit an, da kannst du mal einen anderen Weg nehmen, kannst auch mal deinen Schreibtisch neu ordnen, wenn du einen hast. Und generell Veränderungen suchen, auch bei deinen Aufgaben, neue Herausforderungen, das ist gut für dich.
Okay, da haben wir jetzt auf uns selber geschaut. Wir zeigen ja ungern mit dem Zeigefinger auf andere, aber muss denn eventuell der Arbeitgeber selbst auch irgendwie für uns besonders dafür sorgen, dass es im Unternehmen nicht zu stressig wird?
Ja, es gibt im Arbeitsschutzgesetz die Vorgabe, dass Stress eine psychische Gefährdung darstellt und dass der Arbeitgeber sich darum kümmern muss und auch den Grad der Gefährdung beurteilen muss, sagt Lars Adolf.
Das kann aber in der Praxis bedeuten, dass man per Interviews, per Fragebogen oder auch in einer Gruppendiskussion gemeinsam erarbeitet, was die Stressfaktoren am Arbeitsplatz sind und welche Maßnahmen man ergreifen kann, um diese zu lindern. Und wenn man die Maßnahmen dann auch umsetzt und praktiziert, dann hat man immer wieder die Chance, auch wirklich was Gutes und Nachhaltiges gegen zu viel Stress bei der Arbeit zu tun.
Und wenn das nicht passiert, also dein Chef dich nie mal fragt, ob es irgendwie zu stressig ist, dann ruhig mal beim Vorgesetzten, beim Chef oder beim Personal oder Betriebsrat das auch wirklich einfordern. Zum Schluss müssen wir aber auch noch ganz kurz sagen, insgesamt geht es Menschen mit Arbeit besser, das zeigen Studien. Arbeit hat grundsätzlich nämlich eine stabilisierende Wirkung auf die Psyche.
Zu viel Stress auf der Arbeit ist aber nicht gut für uns und kann uns langfristig krank machen. Was ihr tun könnt, um Stress auf der Arbeit zu reduzieren, haben wir euch eben gesagt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Über die NASA sprechen wir hier in Deutschlandfunk Nova ja ziemlich oft, wenn es um spektakuläre Missionen im Weltall geht. Aber auch, weil die National Aeronautics and Space Administration viel Forschung betreibt und jede Menge Daten liefert, zum Beispiel auch zum Klimawandel. Jetzt hat die US-Raumfahrtbehörde einen neuen Chef bekommen und das sorgt gerade für ziemlich viele Diskussionen. Anna Berling aus unserem Nachrichtenteam. Jim Bridenstine heißt der Mann. Was ist das für einer?
Jim Bridenstine ist 42, war früher mal Kampfpilot, ist jetzt Abgeordneter für die Republikaner im Kongress in Washington und er hat US-Präsident Donald Trump im Wahlkampf schon ganz, ganz früh unterstützt.
Also ist dieser tolle, hohe neue Job eine Belohnung für die Treue zu Trump?
So sehen das zumindest viele, ja. Und es ist eine Wahnsinnsbelohnung. Die NASA ist ja eine riesige Bundesbehörde, die bedeutendste Forschungseinrichtung des Landes. Sie hat mehr als 17.000 Mitarbeiter. Viele davon sind hochqualifiziert. Und sie hat ein Budget von, sage und schreibe, 18 Milliarden Dollar im Jahr. Das ist also ein Riesenapparat.
Das ist immer noch weniger, als die Deutsche Bank heute überwiesen hat. Aber okay, da fragt man sich natürlich, ist Bridenstine der richtige Mann für diesen Riesenapparat, so wie er jetzt in das Amt reingekommen ist?
Ja, das fragt man sich tatsächlich. Und das ist einer der Gründe, warum über die Personalie heftig diskutiert wird. Seine Kritiker sagen, er hat weder Erfahrung mit so einer großen Behörde, noch ist er ausgebildeter Wissenschaftler und schon gar kein Weltraumexperte. Auch wenn er zuletzt ein Luft- und Raumfahrtmuseum und ein Planetarium im Bundesstaat Oklahoma geleitet hat, es zweifeln einfach viele dran, dass das der Mann sein soll, der am Ende die Verantwortung trägt für die manchmal ja wirklich komplizierten oder sogar heiklen Missionen der NASA. Viele kritisieren außerdem, dass Bridenstine der erste aktive Politiker ist. Er ist Abgeordneter, der zum Chef der NASA wird. Einer Behörde, die sich ausdrücklich immer als unpolitisch verstanden hat. Mhm. Der letzte NASA-Chef zum Beispiel, Charles Bolden, ist ein ehemaliger Astronaut. Nur mal so zum Vergleich.
Und heißt das, man muss damit rechnen, dass Bridenstine als NASA-Chef auch weiter Politik macht?
Ja, das muss man sehen. Er hat zumindest versprochen, das bleiben zu lassen. Trotzdem sind die politischen Ansichten von Bridenstine auch ein großes Thema. So hat er 2013 zum Beispiel dem damaligen Präsidenten Barack Obama vorgeworfen, im Kampf gegen den, so Bridenstine, angeblichen Klimawandel Geld zu verschwenden und meinte, Obama müsse sich dafür entschuldigen.
Ui, also ein Klimawandelskeptiker.
Ja, auch wenn er sich dazu in den letzten Monaten deutlich zurückgehalten hat und seine damaligen Aussagen in der Anhörung vor dem US-Senat jetzt zumindest ein bisschen relativiert hat, bleibt Bridenstine dabei. Er will sich nicht festlegen, ob der Klimawandel vom Menschen verursacht wird oder nicht. Damit ist er zwar voll auf der politischen Linie seines Chefs Donald Trump, widerspricht aber quasi allem, was die NASA bisher dazu offiziell gesagt hat. Bisher, denn, das kennen wir ja schon, seit Trump im Amt ist bei anderen US-Behörden, sind ja Aussagen zum Klimawandel schon von deren Webseiten gestrichen worden.
Aber es ist schon ein starkes Stück, oder? Wir haben ja schon gesagt, dass die NASA auch sehr viel zur Erforschung des Klimawandels beiträgt.
Ja, so viel Geld wie die NASA steckt sonst keiner in die klimawissenschaftliche Forschung und sie liefert deshalb auch super wichtige und super viele Daten, bisher zumindest, wie gesagt. Denn jetzt sorgen sich natürlich viele, nicht nur in der Wissenschaft, dass sich das ändern könnte. Und auch sonst gibt es in der NASA einfach viele Baustellen im Moment. Nicht zuletzt die Frage, wie sie sich in der Raumfahrt, also in ihrem Kerngeschäft, wenn man so will, künftig ausrichtet. Soll es zum Mars gehen? Soll es zum Mond gehen? Sollen die USA aus dem Projekt ISS aussteigen? Da gibt es viele wichtige Fragen.
Wenn man sich all diese Argumente gegen Bridenstine mal vor Augen führt, warum ist er trotzdem ins Amt gekommen?
Tja, das waren politische Gründe, würde ich sagen. Es war aber knapp im Senat, der seiner Berufung, wie gesagt, zustimmen musste, haben sich die letzten beiden republikanischen Senatoren, also Parteifreunde von Bridenstine, erst ganz zum Schluss entschieden. Damit war die Personalie dann durch, allerdings mit hauchdünner Mehrheit mit 50 zu 49 Stimmen. Die New York Times, die hat darauf hingeschrieben, das Beste, was der NASA passieren könnte, wäre, dass Bridenstine wenigstens einen erfahrenen, kompetenten Stellvertreter bekommt, der dann hinter den Kulissen die Geschäfte übernimmt, sodass Bridenstine selbst eher sowas wie ein Frühstücksdirektor bleibt.
Ein Klimawandelskeptiker. Jim Bridenstine ist der neue Chef der US-Raumfahrtbehörde NASA. Aber viele sind nicht sehr glücklich mit seiner Berufung.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die Temperaturen sind sehr hoch momentan und zack, einige Leute haben als ständiges Accessoire den Schweißfleck dabei. Auf der Brust oder unter den Armen oder am Rücken entlang der Wirbelsäule. So schöne Abdrücke, Schweißabdrücke oder Schweißperlen auch im Gesicht, auf der Stirn oder über der Oberlippe. Man lebt damit oder wenn es ganz, ganz schlimm ist, dann können sich Betroffene auch medizinisch helfen lassen. Und unsere letzte Frage für heute hier im Deutschlandfunk Nova Update geht an Dr. Yael Adler. Sie ist Dermatologin in Berlin. Frau Adler, wie könnte ich denn meine Drüsen am Schwitzen tatsächlich hindern? Also funktioniert sowas wie veröden lassen?
Es gibt tatsächlich eine Methode, wo man mit Hitze die Eiweißstrukturen der Schweißdrüsen verändern kann, zusammenziehen lassen kann und damit veröden kann. Das bedeutet, dass wenn man mit zum Beispiel Hitzenadeln in die Haut hineinarbeitet, dass dann die ein oder andere Schweißdrüse zu Schaden kommt und in der Folge weniger Schweiß produziert wird. Meist muss man das öfter wiederholen, das ist auch kostspielig, aber das funktioniert, wenn man das also über sich ergehen lassen will.
Das klingt schmerzhaft.
Tatsächlich, wenn man mit Goldnadeln in die Haut hineinfährt, um in der Tiefe Hitze freizusetzen, verletzt man die Haut und das kann wehtun, absolut. Man kann aber mit Kälte die Haut so ein bisschen ablenken und man kann auch mit einer Betäubungscreme vor die Haut lahmlegen oder auch mit Betäubungsspritzen. Aber es ist keine Methode, wo man sagt, das ist wie Wellness. Es ist schon so ein bisschen Leiden erforderlich, um ja diesen starken Schwitzeffekt loszubekommen. Auch die Schweißdrüsenabsaugung durch einen Chirurgen, die ist ja auch nicht schmerzarm. Ne? Also alles, was radikal ist, tut oft weh.
Was gibt es noch für Methoden? Gibt es chemische Mittel?
Es gibt zum Beispiel Botulinumtoxin, das bekannte Botox, was man ja auch gegen Falten benutzt. Das blockiert den Botenstoff, der von den Nervenfasern an die Schweißdrüsen abgegeben wird, sodass die innerhalb von 2 Tagen wirklich aufhören zu schwitzen. Allerdings nach ein paar Monaten schwitzen sie wieder los, weil sich das alles regeneriert und dann muss man neu Botox spritzen. Das ist übrigens auch ein bisschen schmerzhaft, weil man da auch piekst. Aber es ist trotzdem ganz gut erträglich, insbesondere wenn man vor zum Beispiel eine Betäubungscreme aufträgt.
Wenn ich mir jetzt Drüsen unter den Achseln lahmlegen lasse, dann schwitze ich aber an anderen Drüsen nicht mehr, ne?
Wenn man die Behandlung des großen Nerven, des Sympathikus, chirurgisch vornehmen lässt, was auch eine Methode ist, die jetzt aber echt ein großer Eingriff ist, und man dann stark schwitzende Körperregionen wirklich lahmlegt, doch dann kann man, man sagt dann kompensatorisch an anderen Stellen stärker schwitzen, wie zum Beispiel dann am Po. Das ist deswegen eigentlich auch nicht so eine beliebte Methode, weil eben nebenwirkungsbelastet. Ne? Was bringt es einem, wenn man oben trocken ist und unten dann plötzlich nass? Deswegen lieber mit sanften Methoden arbeiten, die nur regional arbeiten und dann hat man auch nicht so, dass man woanders dann stärker schwitzen muss.
Wem empfehlen Sie denn sowas überhaupt? Also wann sollte ich so eine Behandlung ertragen und wann wirklich die Finger davon lassen?
Also starkes Schwitzen ist eine Diagnose, man nennt das Hyperhidrosis. Also wenn man eine bestimmte Menge an Schweißproduktion überschreitet und es den ganzen Tag tropft, die ganzen Kleider nass werden, die Haut aufgeweicht wird, Bakterien sich vermehren, Ekzeme entstehen und man das mit einem normalen Deo oder einem Antitranspirant nicht in den Griff bekommt, dann muss man tatsächlich überlegen, ob man sich intensiveren Maßnahmen unterzieht. Das ist dann zum Beispiel im nächsten Schritt Botox oder auch, was ein ganz nettes Verfahren ist, das nennt man Leitungswasser, Iontophorese, das ist so Schwachstrom. der über nasse Schwämme geleitet wird, die man sich in die Achseln legt. Und wenn man das ein paar Mal in der Woche, ein paar Minuten macht, dann verengen sich die Schweißdrüsen. Man muss dann immer regelmäßig dranbleiben, aber dann hat man ganz ohne Medikament auch eine Verringerung des Schwitzens.
Sie haben gerade schon die Kosten angesprochen. Was ist denn, wenn man eine Diagnose vom Arzt bekommt? Übernimmt das dann die Krankenkasse?
Man muss bei Krankenkassen das natürlich einreichen, bevor man sich einer teuren Behandlung unterzieht, weil manchmal bleibt man sonst auf den Kosten sitzen. Aber die Chancen sind nicht schlecht, dass das übernommen wird, wenn das von ärztlicher Seite als Krankheit schriftlich bestätigt wird. Es lohnt sich also, es vorher auch mal einzureichen.
Dr. Yael Adler, Dermatologin in Berlin, darüber, wie man Schweißflecken verhindert, medizinisch.
Ich müssen wir nochmal darauf hinweisen. Ich möchte kurz an dieser Stelle darauf hinweisen, mein größter Tipp, ich trage einfach schwarz oder weiß. Dann sieht man keine Schweißflecken.
Nicht schlecht. So, keine Fragen mehr. Das war das Update am 20. April 2018. Euch ein schönes Wochenende.
Ciao.
Rahel Klein sagt für diese Woche ciao. Es war sehr schön mit dir. Dankeschön.
Danke gleichfalls.
Mein Name ist Ralf Günther. Euch ein schönes Wochenende. Bye-bye.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag. Immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.